Und das ist ein harter Change-Prozess. Ja, wenn man dann sagt, naja, wie viel darf denn eigentlich der Produktmanager da entscheiden? Wie viel muss an der Stelle entschieden werden? Oder müssen Dinge weiter oben entschieden werden?
Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Brigitte.
Ja, du bist ja ein alter Hase bei Heart Attack zum Thema Cybersecurity. Du bist auch Bereichsleiter Cybersecurity bei Maybourne Wolf. Und wir haben in den letzten Folgen schon ganz viel über das Thema gesprochen. Heute soll es um das Thema Unternehmenskultur gehen. Und da freue ich mich, wenn wir tiefer einsteigen.
Ich freue mich auch.
Ja, Unternehmenskultur. Was verstehst du darunter, wenn es um das Thema Cybersecurity geht?
Es ist erstmal schwer greifbar, aber ich glaube, was ein gutes Beispiel ist. Ich komme gerade von einer Veranstaltung, wo auch die Präsidentin vom BSI gesprochen hat. Und wenn man da mal so Zahlen mitbringt, ja, und dann hört, dass im letzten Jahr allein in Deutschland so um die 200 Milliarden Euro Schaden entstanden sind durch Cybersecurity. Und dann das BSI, ja, also die Behörde, die sich darum kümmert, 300 Millionen Budget hat, ja. Das ist jetzt das BSI und die Cyberkriminalität, ja. Aber jetzt schaue ich in so ein Unternehmen rein, dieses Missverhältnis, was so irre ist, das habe ich in einem Unternehmen auch. Ja, wenn ich ein Unternehmen habe mit 1000 MitarbeiterInnen und die haben eine 5 bis 10 Personen Cybersecurity-Abteilung, ja, die alleine werden es nicht stemmen bei der Menge der Leute. Wenn man überlegt, dass jeder Einzelne in einem Unternehmen angegriffen werden kann oder als Einstiegspunkt dienen kann, dann geht es nur gemeinsam.
Da könnte man doch aber dann sagen, okay, die anderen, die müssen ja einmal im Jahr diese Schulungsvideos machen. Ich glaube, die kennt jeder von uns. Oft auch mit so einem Gamification-Aspekt. Da nimmt man sich mal eine halbe Stunde, klickt sich dadurch ein paar Fragen. Wenn man ein paar falsch hatte, darf man sie nochmal machen. Reicht das nicht, um so eine Kultur zu etablieren?
Vor allem, was ich jetzt sage, möchte ich ein Statement vorab stellen. Ja. Ich finde diese Videos gut.
Okay.
Jetzt kann sich jeder bei dem Tonfall denken, was jetzt folgt.
Was kommt jetzt?
Jetzt kommt natürlich aber. Wenn ich mir die anschaue, was wird da üblicherweise vermittelt? Also da wird vermittelt, ich sage den Menschen vom Support, verrate ich mein Passwort nicht, ich sperre meinen Bildschirm, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlasse, Ich klicke nicht auf E-Mails unbekannter Absender. Vielleicht schaue ich mir auch noch den Link hinter dem Text an, den ich anklicken kann und wie die URL ausschaut oder so. Solche Dinge. Es ist super wichtig, dass man sowas mal gesehen hat und dass man ein bisschen Gespür hat. Was ist aber so eine große Herausforderung bei dem Thema? Üblicherweise vermitteln diese Schulungen und diese Videos Wissen über Verhalten zu ganz bestimmten Schlüsselsituationen. Das heißt, wenn ich die Phishing-Mail bekomme, wie reagiere ich? Ja? Wenn man sich länger mit dem Thema beschäftigt oder ein paar Folgen von uns gehört hat, merkt man, diese Bedrohungswelt ist ein ganz schön bewegliches Biest. Ja? Das bedeutet, es ist halt wichtig, dass ich Grundlageninformationen darüber habe, wie eigentlich so eine Bedrohung ausschaut. Ja? Mhm. Also damit ich in meinem alltäglichen Arbeiten sagen kann, gerade ich bin zum Beispiel Produktverantwortlicher und führe ein neues Feature ein. Und wenn ich dann weiß, für das Feature brauche ich bestimmte Daten, die ich jetzt erhebe und die abgelegt werden, dann sind die Daten natürlich angreifbar. Und dann muss ich eben wissen, muss ich jemandem Bescheid sagen, was muss ich denn tun, welche Maßnahmen muss ich ergreifen.
Ja.
Und wenn man sich das eben wieder, dieses Verhältnis, ja, 10 zu 1000, ja, oder noch schlimmer, ja, wie sollen das denn die Kollegen und Kolleginnen aus der IT-Security-Abteilung überhaupt mitbekommen, dass hier was passiert? Das bedeutet, ich muss im Team bei jedem Schritt, den ich mit der Arbeit mache, im Kopf haben, was macht das denn eigentlich mit meiner Bedrohungssituation? Ja.
Das heißt, es geht also nicht um dieses Reaktive, was mache ich, wenn so eine Phishing-Mail reinkommt, was mache ich, wenn ich eine WhatsApp bekomme und irgendwie mein Passwort abgefragt wird, sondern wirklich dieses Präventive. Wie etabliere ich das Schritt für Schritt? Überall bei allem, was ich tue.
Genau, ich versuche es häufig zu erklären, auch wenn jemand fragt, was macht ihr eigentlich, dass ich sage, naja, wir machen konstruktive Cybersecurity. Ja,
okay. Nee,
weil es gibt ja auch noch so, was ich dann im Kontrast stelle, ist destruktive Cybersecurity mit Penetration Testing, also wo man hinterher versucht, eine Infrastruktur kaputt zu testen.
Ja.
Worum wir uns viel bemühen, ist so Dinge wie zum Beispiel Security Champions zu etablieren. Ja.
Okay, klingt spannend. Was sind Security Champions?
Genau, es ist ein Begriff, der von der OWASP geprägt ist und ein Konzept, an das ich sehr glaube. Worum es geht, ist eigentlich, einzelne Personen im Unternehmen zu befähigen, in Bedrohungen zu denken und ihre Arbeit so zu gestalten, dass alles sicher ist. Ja, das bedeutet nicht, ein Security Champion ist ein Fulltime-Security-Mitarbeiter, sondern ich habe in einem Team einen Security Champion. Ja, und diese Person ist gut geschult, ist in der Lage auch zu vermitteln und so. Es gibt häufiges Begriff, dass man dann Security Evangelist ist, ja, so dass, dass man eine Person ist, die einfach im eigenen kleinen Schaffenskreis vermitteln kann, worauf es eigentlich ankommt, dass man, wenn man was Neues tut, KollegInnen daran erinnert, hey, übrigens, wenn wir das machen, sollten wir auf Folgendes achten, weil das wäre jetzt möglich. Und man braucht da nicht die Lösung, sondern es kann auch schon reichen, im Moment zu sagen, Mensch, lass doch jetzt in diesem Moment auf die Security-Abteilung zugehen, um zu fragen, ob wir hier gerade ein Problem erzeugen oder nicht. Und wenn so jemand im Raum ist, dann bremst Cybersecurity auch nicht mehr so stark, weil häufig geht es ja nicht darum, irgendwelche komplizierten Kontrollschritte zu machen, sondern häufig geht es einfach darum, dass jemand dran denkt, in einem bestimmten Produktionsschritt, Fertigungsschritt es so zu machen, dass es auch sicher ist. Ja? Also es ist zwar eher aus dem Bereich der Safety, aber ich weiß ja beim Autofahren auch, dass ich einen Blinker setzen sollte, bevor ich abbiege.
Im Idealfall.
Deswegen fahre ich auch nicht langsamer um die Kurve. Ja?
Also einfach jemand, der im Projektteam mitdenkt.
Genau.
Der immer bei jedem Schritt einfach so im Hinterkopf hat, okay, es gibt noch dieses Thema Cybersecurity, während die anderen das vielleicht nicht unbedingt mitdenken müssen, weil es gibt ja jemanden, der dafür verantwortlich
ist. Genau, und vor allem jemand verantwortlich in dem kleinen Kontext. Das heißt nicht irgendwo, hey, ich habe eine super Cybersecurity-Abteilung, ich muss jetzt nichts mehr tun. Das ist so ein Mythos, dem laufe ich so oft über den Weg. Das tut's halt nicht. Andersrum darf man aber auch vor dem Amt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, keine Angst haben, weil ich muss nicht alles wissen. Ja, ich muss nur in meinem alltäglichen Kosmos wissen, wie der sich zur Security verhält. Und das ist, sage ich mal, das lokale kleine Spielfeld. Und dann gibt es noch das große Spielfeld, denn auch die Security-Abteilung ist ja darauf angewiesen, zu lernen, wie das Unternehmen wächst, ja, und wie sich's verhält. Und das nenne ich dann immer das große Spielfeld. Ich rede immer von Mikro und Makro, ja, also das große Makro-Spielfeld, weil es ist ja auch wenig produktiv, wenn ich in jedem kleinen Kontext einen Security-Champion habe und die für sich lernen.
Ja.
Und nur für sich. Sondern die sollen sich ja auch austauschen oder, ich glaube, viele von uns haben schon mal so Security-Guidelines gesehen und nicht besonders geliebt.
Ja, richtig.
Ja, und daran sind nicht die doofen Security-Leute schuld. Also von Schuld rede ich eh nicht gern bei Cybersecurity, sondern einfach, hey Mensch, die Security-Champions helfen der Security-Abteilung, Anforderungen so zu formulieren, dass sie auch verwendet werden können.
Niemand ist vor Cyberangriffen sicher. Nein, auch euer Unternehmen nicht. Wie die Cyberkriminellen bei euch ihr Unwesen treiben können, was ihr dagegen tun könnt und wie ihr im Ernstfall zu reagieren habt, das könnt ihr jetzt im kostenlosen Whitepaper von Philipp Lorenzi nachlesen. Ladet es euch jetzt kostenlos herunter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Lesen. Gut, wir haben also gesehen, Security Champions sind ein Weg, um das Ganze im Unternehmen zu verankern. Und wenn wir jetzt über Unternehmenskultur sprechen, worüber sprechen wir da eigentlich?
Ich versuche mal auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen. Ja? Also im Kern steht erstmal die Erkenntnis, dass Cybersecurity wichtig ist, ja, und dass man da steht, wo man steht, möglicherweise schon Fehler gemacht hat, die man ansprechen muss, oder ich will häufig auch nicht von Fehlern sprechen, sondern Dinge versäumt hat. Und der erste Schritt ist wirklich zu sagen, okay, ich beschäftige mich damit, wo ich gerade bin, was ich tun muss, ohne Schuldzuweisungen. Sondern ich sage einfach mal, okay, ich bin jetzt hier da, wo ich stehe, und jetzt schaue ich mir mal an, was ich tun muss. Ja?
Klassische Selbstreflexion eigentlich.
Klassische Selbstreflexion. Und das ist tatsächlich an der Stelle, also der erste Schritt, ich gehe noch gar nicht so weit, dass ich von der Analyse spreche, sondern wirklich Schritt 1 ist wirklich einfach mal zu sagen, okay, Cybersecurity ist ein Thema, das geht nicht weg, ist auch ein Teil von der Kultur. Also ich werde es nicht abschließend lösen und ich stehe da, wo ich gerade stehe. Hart gesagt, ich führe viele Gespräche und das, ich würde sagen, grob die Hälfte der Leute, mit denen ich spreche, müssen diesen Weg gehen, ja, weil die Vorstellung von, aber ich bin doch sicher, ja, das muss man ein bisschen zurückrudern, weil ich bin sicher heißt dann auch mal, ich verheimliche, dass ich irgendwas tun muss, weil da muss ich mir ja eingestehen, dass ich doch nicht alles gemacht habe.
Ja.
Und da es eine never-ending story ist, ist es gut, diese Grundhaltung zu haben, so, hey, ich muss was tun.
Und wenn man das getan hat?
Wenn man das getan hat, habe ich erstmal jetzt eine gute Nachricht, ja, weil dann fängt man natürlich an mit, okay, wie ist die Bedrohungslage? Also nach der Erkenntnis steht, jetzt mache ich die Augen auf und gucke mir alles an, ja?
Ja.
Und Was ganz wichtig ist, für die Leute, die jetzt feststellen, ich hätte eine Prozentskala und ich bin so bei 0% oder bei 5%, ja. So die ersten Schritte sind ganz einfach und bringen einen wahnsinnig weit. Ja. Also, und die ersten Schritte sind eben so Themen wie, ich schaue mir an, wie meine Bedrohungslage ist. Ich schaue mir an, welche Risiken daraus resultieren. Dann schaue ich mir an, was habe ich denn vielleicht schon gemacht? Hier sind wir in dem Bereich schon. Bin ich vielleicht schon bei 30%, 40%? Ja.
Notfallprotokoll habe ich gelernt.
Notfallprotokoll, genau. Also da ist dann auch zu reflektieren. Okay, ist die eine Sache ist die Abwehr. Das andere ist quasi Reaktionsfähigkeit herstellen. Ja. Und all das sieht man quasi nicht, wenn man diese Kulturbasis nicht hat. Also wenn man sich nicht eingesteht, wir können Fehler gemacht haben, dann schaut man sich nicht gerne an, dass man einen Wiederherstellungsplan braucht oder so. Ja,
ja. Ja.
Und dann geht es eben darum zu sagen, hey, jetzt habe ich erkannt, wo ich stehe. Das Ganze muss aktuell gehalten werden. Und das ist eben dann diese Reise in der Kultur. Ja, also erstens, keine Angst davor haben, Probleme anzusprechen. Und dann zweitens, Strukturen schaffen, dass die Menschen an den richtigen Stellen sitzen, wo sie sagen können, ich glaube, wir haben hier wieder mal so ein Problem. Und dass den Leuten dann auch nicht der Kopf abgehauen wird, weil der Überbringer der Botschaft immer der Böse ist, ja?
Ja.
Sondern dass man einfach sagt, ja Mensch, wir müssen uns alle drum kümmern, ja. Und dann hat man viel gewonnen. Also wenn angstfrei kommuniziert wird innerhalb von diesen Security-Themen, ja, dann hat man einen guten Schritt. Und dann geht's um das, was ich vorher ein bisschen vorweggenommen habe mit der Einführung von Security Champions oder einer ähnlichen Struktur, strukturell dafür zu sorgen, dass die Menschen an der richtigen Stelle sitzen, dass sie miteinander reden, dass klar ist, welche rechtlichen Vorgaben habe ich eigentlich und dass das alles übertragen wird. Und dann kommt es ins Laufen. Ja, das ist, würde ich so sagen, ist so der Kern von der Kultur.
Ihr denkt, euer Unternehmen kann Cybersecurity? Vielleicht solltet ihr dieses Gefühl noch einmal hinterfragen. Das könnt ihr jetzt mit der kostenlosen Checkliste der Maiborn-Wolf-Experten. Mit nur 10 Fragen findet ihr heraus, wo ihr gerade steht. Ladet sie euch jetzt kostenlos herunter. Den Link findet ihr in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann sind Unternehmen, die jetzt bei 0% starten, kommen ja mit relativ wenig Aufwand schon relativ weit.
Genau. Natürlich immer in Relation zur Unternehmensgröße. Also
ja, natürlich, klar. Im Konzern wird es wahrscheinlich länger dauern.
Genau. Aber man kann schon sagen, also die ersten Schritte sind sehr verkraftbar für alle erstmal.
Und wie geht's dann weiter? Also ist es ja einfach, das anfangs aufzusetzen, würde ich mal sagen, aber dann das auch nachhaltig in der Unternehmenskultur zu verankern. Was braucht's dafür?
Also wichtig ist zu akzeptieren, dass Security eigentlich ein großes Change-Thema ist.
Ja.
Ja. Und das bedeutet, und dass jedes Unternehmen ein bisschen anders ist. Also es gibt Grundstrukturen, die lassen sich super von einem Unternehmen aufs andere übertragen. Dazu gehört auch das Vorgehen zur Einführung. Aber von vornherein anzuerkennen, die Lösung für Unternehmen A ist nicht unbedingt die Lösung für Unternehmen B. Und dann auch zu sagen, okay, wir müssen gemeinsam unterwegs lernen, weil das war ja ein bisschen der Kern. Cybersecurity ist ein Teamsport. Ja, das bedeutet, was wir üblicherweise machen ist, wir gehen zum Kunden hin, schauen, hey, in welchen Geschäftsbereichen müsst ihr eigentlich dringend was tun, weil ihr eine katastrophale Sicherheitslage habt. Weil das zum Beispiel der Kern der Wertschöpfungskette liegt. Und dann wissen wir aber auch, wir können nicht mit der Dampfwalze ins Unternehmen rauschen und alles über den Haufen schmeißen, weil die Leute haben liebgewonnene Produktionsprozesse, ja. Und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung, wie sie sind. Das bedeutet, innerhalb von dem Bereich, unter dem man aus Risikogründen anfangen muss, suchen wir uns etwas, was wir die Koalition der Willigen nennen, ja. Das heißt, ein kleines Subset von 1, 2, 3 Teams, um erstmal im Kleinen zu schauen, hey, das sind unsere Standardlösungen, wie verfangen die denn in diesem Unternehmen? Also wir reden jetzt hier nicht von einem Halbjahresprojekt, wir reden von sehr kurzen Zeiträumen. Ja.
So Pilotprojekte.
Pilotprojekte, ja. Genau. Und dann machen wir häufig was ich gerne amöbenhaftes Wachstum nenne. Ja. Also wir blähen einfach, wenn wir Security Champions zum Beispiel einführen, wir blähen den Kreis der Leute auf, für die diese Security Champions zuständig sind, ja, bis man merkt, es geht jetzt nicht mehr und dann teilt sich die Amöbe. Ja.
Und es spricht sich dann wahrscheinlich auch schnell rum, so schlimm ist es ja alles
genau,
gar nicht.
Genau, dann hat man Botschafter im Unternehmen und natürlich kann man aber auch sagen, das habe ich auch mal als ganz nettes Feedback gekriegt auf die Vorstellung dieses Vorgehens, war die Antwort mal, ja, also Herr Lorenzi, also klein machen wir nicht. Ja. Das ist auch korrekt, ja. Es gibt einen Punkt, das, ich nenne es mal positiven Kipppunkt, ja, wo ich sage, irgendwann habe ich im Kleinen genug gelernt, dass ich dann auch sagen kann, ja, okay, und jetzt mache ich die Front ganz breit und gehe halt Schritt für Schritt viel breiter ins Unternehmen rein. Also es ist jetzt, ich rede jetzt nicht davon, dass man sich jetzt mühsam Team für Team vorarbeitet, ja, weil dann würde man bei einem großen Konzern halt auch einfach niemals fertig werden. Aber für die ersten Schritte, um zu gucken, wie reagiert das Unternehmen, und es gibt dann schon auch viele Aspekte, die man angucken kann, weil es gibt das Menschliche, also fühlen sich Leute nicht mitgenommen. Es gibt Budgetfragen, wer bezahlt denn eigentlich für den Aufbau der Kultur, wer bezahlt für das Aufholen der Lücken, die schon historisch vorhanden sind. Und letztendlich gibt es auch was menschelt auf der Management-Ebene.
Ja.
Weil wie ist denn das, wenn ich es gewohnt bin, völlig frei zu entscheiden, und dann kommt aber jemand und sagt, naja, ganz ehrlich.
Das musst du noch bedenken, das musst du noch bedenken.
Genau. Oder wenn jemand sagt, weißt du was, die Security-Abteilung sitzt da drüben, aber die Security ist eine Eigenschaft von deinem Produkt. Das heißt, du als Produktverantwortlicher musst jetzt die Entscheidung treffen, ob du das nächste Feature einbaust oder die Sicherheit verbesserst. Und es ist legitim, also Risiken kann ich akzeptieren. Und ich kann sagen, nee, ich mache die Sicherheitsmaßnahme nicht. Aber dann muss in der Kultur auch verankert sein, dass diese Person es auch verantwortet. Und ich habe vorhin gesagt, ich rede nicht gern von Schuldzuweisungen in der Cybersecurity, aber von Verantwortungen. Mhm. Und das ist ein harter Change-Prozess. Ja, wenn man dann sagt, naja, wie viel darf denn eigentlich der Produktmanager da entscheiden? Wie viel muss an der Stelle entschieden werden? Oder müssen Dinge weiter oben entschieden werden? Und das ist quasi neben diesem klein menschlich, wie arbeiten wir zusammen, sind das dann die großen Themen, die wir uns zusammen anschauen müssen. Und ob man das jetzt eher im Sinn von Analyse und dann Prozessüberarbeitung angeht, oder wir nehmen die Koalition der Willigen und versuchen an jedem Problem einmal vorbeizureiten, hängt ein bisschen von der ureigenen Kultur des Unternehmens ab.
Klar, das wird ja auch überall anders sein, wie man zum Beispiel auch mit Risiken umgeht. Einige Unternehmen sind risikoaffiner als andere.
Ja, und sind Prozesse explizit definiert oder sind sie historisch gewachsen? Weil ich kann schlechten Plan für sichere Prozesse machen, wenn kein einziger aufgeschrieben ist.
Ja, richtig. Dann nehme ich also mit, Cybersecurity ist ein Teamsport, es sind alle mit beteiligt, alle im Unternehmen. B, Cybersecurity ist ein Kulturthema, ein Change-Thema. Also nicht unbedingt was Technisches, was man ja per se erwarten würde, sondern eigentlich was mit der Kultur zusammenhängt.
Das würde ich auch so sagen, ja.
Sehr schön. Dann, Philipp, möchte ich noch einen kleinen Ausblick geben auf unsere nächste Folge. Da sprechen wir nämlich über 10 Mythen, die es im Bereich Cybersecurity gibt. Mythen, Vorurteile, alles, was so kursiert und wo du einfach mal schauen wirst, ob das stimmt oder ob wir das widerlegen können. Philipp, vielen Dank, dass du wieder bei mir warst hier bei Heart Attack und dass du uns wieder in die Welt der Cybersecurity mitgenommen hast.
Vielen Dank, und ich bin ganz gespannt auf die Mythen, die ich das nächste Mal kommentieren darf, und schau mal, was ich da hören werde.